kennt, oder die meisten auf jeden Fall, zugrunde liegt. Ich lese Auszüge aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 13 und Kapitel 14. Der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kana an. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Such dazu aus jedem Stamm einen ausgesehenen Mann aus. Einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Und jetzt werden 12 Kundschafter genannt im Text, unter anderem auch Kaleb in Vers 6 und Hoschea. Hoschea heißt Rettung, der später umbenannt wurde in Josua. Jahwe ist Rettung. Also die beiden, die ihr da auf dem Bild seht, Kaleb und Josua. Vers 17. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er unter anderem zu ihnen: Seid mutig und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Traubenzeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land. Dann kamen die Kundschafter ins Eschkoltal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass 2 Männer sie an einer Stange tragen mussten. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Sie berichteten Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark, und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter, also Riesen, haben wir gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev, und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. So rief er, der Kaleb. Aber die anderen Kundschafter wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Und jetzt noch 9 Verse aus Kapitel 14, 4. Mose. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelischen Gemeinschaft zu Boden. 2 der Kundschafter, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaft haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Soweit dieser Text. Ja, liebe Geschwister, Ich habe euch dieses Bild mitgebracht von unserer letzten hauptamtlichen Tagung, die wir in dieser Woche hatten, in Bad Alexandersbad. Und ich muss gestehen, auf den ersten Blick fand ich es eigentlich nicht sonderlich ansprechend. Klar, die Riesentraube ist schon bombastisch, aber weiß nicht, mich hat es nicht gleich angesprochen. Ich habe dann umso mehr gestaunt, was für eine tiefe, starke Botschaft in diesem Bild doch liegt, die uns letztlich der Pfarrer im Ruhestand Reinhard Frische nahegebracht hat. Wir wollen uns also fragen, was kann uns dieses Bild sagen, beziehungsweise was wollen uns Josua und Kaleb, die hier abgebildet sind, sagen? Was können wir von ihnen lernen? Vorweg nochmal zu der Einführung auch von Christina. Wir haben ja gehört, auch im Text, es waren 12 Kundschafter. Ihr seht hier nur 2. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, alle 12 haben das Gleiche gesehen, das Gleiche erlebt. Und sie haben es unterschiedlich, also man kann es gar nicht unterschiedlicher deuten. Wir haben das gerade gehört. Die einen negativ, total negativ, die anderen total positiv. Das Gleiche gesehen, das Gleiche erlebt. Ihr wisst, wenn es im Fußball 2-10 steht, dann sagt man, boah, waren die überlegen. Hier ist es eigentlich gesehen genau umgekehrt. Boah, sind die unterlegen. 2 sagen, es ist möglich. Und 10 sagen, unmöglich. Wir hatten jetzt recht. Wir sind demokratisch geprägt. Und auch in unseren Mitgliederstunden entscheiden wir in der Regel demokratisch. Umso wichtiger, das zu bedenken, was Christina sehr fein hervorgehoben hat mit ihrem Spiel. Die Wahrheit ist nicht demokratisch. Nein, die Wahrheit ist auch nicht immer in der Mehrheit zu finden. Es ist wirklich so. Entscheidend ist eben nicht die Mehrheit. Entscheidend ist der Gott, der da redet. Und die Frage, wer glaubt denn jetzt wem? Also, ich möchte 6 Bildausschnitte aus diesem Text hervorheben. Der erste Bildausschnitt, muss ich gestehen, den habe ich völlig übersehen. Das seht ihr auf eurer Karte auch deutlicher vielleicht als auf dem Bild, aber es geht um den Hintergrund. Mit anderen Worten, ich habe mir sagen lassen müssen, boah, wie schnell sehe ich eigentlich nur vordergründig? Ich habe den Hintergrund überhaupt nicht gesehen. Wie schnell urteile ich vordergründig? Ich höre etwas, ich sehe etwas und schon, zack, kennt ihr das? Hat man so sein Urteil. Erstens der Goldgrund. Gott ist gegenwärtig. Der größte Teil, ja der tragende Hintergrund dieses Bildes, ist der Goldgrund. Der Goldgrund geht auf byzantinische Mosaike zurück und ist bis heute auch noch in den Ikonienmalereien zu bewundern. Der Goldgrund symbolisiert das Geheimnis der überirdischen, unsichtbaren Allgegenwart Gottes. Wir würden neutestamentlich sagen, Christus ist auferstanden. Er ist mitten unter uns. Er ist lebendig. Er ist da. Er ist an der Arbeit. Klammer auf. Auch wenn andere nur Probleme sehen oder wir gar nicht durchblicken. Ich will es so sagen, wer nur sieht, was vor Augen ist, resigniert schnell. Genau das war das Problem der 10. Wie oft ist das auch bei uns, dass wir nur sehen, was wir sehen. Man muss doch realistisch sein, kennt ihr das? 10 scheitern an dem, was wir so die Realität nennen. Das waren ganz realistische Leute. Und genau das ist ihr Problem. Sie scheitern an der Realität. Wer nur sieht, was er sieht, sieht oberflächlich. Er sieht nicht tief. Entscheidend ist der Hintergrund. Ihr kennt das schöne Lied von Matthias Claudius, das hochberühmte, seit 200 Jahren bekannte. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen. Das ist göttlicher Humor, weil unsere Augen sie nicht sehen. Was für eine tiefgreifende Weisheit steckt und wurzelt in diesem Lied. 2, Kaleb und Josua sehen, was man mit natürlichen Augen nicht sehen kann. 4. Mose 14,9. Mit uns ist der Herr! Zwei sehen das, zehn nicht. Habt keine Angst. Ich musste so denken, boah, wenn ich das doch nur immer so sehen könnte. Ihr kennt mich ja nicht im Alltag. Aber es ist leider so verflixt. Wenn es um irgendwas geht, was eine Herausforderung ist, dann bin ich ganz schnell verzagt. Dann bin ich, ich muss es gestehen, Jammerlappen. Ich fange sofort an zu zetern und oh, und weiß ich was alles. Ich sehe nur das und frage mich, ja, wie soll man das jetzt wieder schaffen? Also ich kann mich so gut in die Zehen hineinfühlen, weil ich leider auch komischerweise vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein habe, ich weiß es nicht. Aber ich kann dieses Jammern verstehen. Deswegen finde ich diesen Text hier auch so herausfordernd. Und dann sehe ich eben nicht den, den die zwei hier sehen. 2. Mose 3, Vers 15, da hat Gott sich dem Mose offenbart. Und Martin Buber, ein hervorragender Kenner der hebräischen und der deutschen Sprache, er hat es in 5 Worte gepackt, was Yahweh heißt. Ich bin, wo du bist. Wenn ich das doch nur wirklich glauben könnte, wenn es darauf ankommt. Ich bin, wo du bist. Egal, wo du bist, egal, was dich jetzt gerade zu schaffen macht. Ich bin, wo du bist. Für mich ist es unvergesslich, was Antoine de Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen sagt. Man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Josef und Kaleb wussten in ihrem Herzen, dieses ganze Unternehmen steht und fällt mit dem Herrn. Der Goldgrund ist entscheidend. Gott ist da. Gott hat die Möglichkeit, es gut hinauszuführen. Wo Gott führt, da wird er sorgen. Auch wenn wir fragen, wie soll denn das gehen? Josua und Kaleb glaubten das. Und deswegen, zweitens, sind sie bei der Stange geblieben. Die Stange ist das Symbol. Das Symbol für den Auftrag, den der Herr ihnen gegeben hatte. Und dieser Auftrag lautete, geht, erkundet das Land, seid mutig, bringt etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Und siehe da, die zwei kamen nicht mit leeren Händen zurück. Sie blieben bei der Stange. Als den anderen das Herz in die Hose rutschte, blieben sie fest bei ihrem Auftrag. Übrigens, was ist unser Auftrag heute, so vom Neuen Testament her gesehen? Jesus sagt es ganz deutlich, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Mit anderen Worten, erzählt von mir weiter, bezeugt mich. Ich glaube, dieser Auftrag ist nicht weniger gefährlich als der Auftrag der 12 Kunstschafter. Und ich glaube, dass Gott uns auch herausfordert zu sagen, bleib bei der Stange. Gott will, dass wir fest am Auftrag bleiben. Geht. Und ergänzend zu Matthäus 28 möchte ich noch Johannes 13 vorlesen. Das gehört genauso zum Auftrag, wo Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt. Das ist das Kennzeichen der Christen. Liebt. Übrigens, bei den Juden geht es um Wissen, bei den Moslems geht es um Macht. Das Kennzeichen der Christen ist, wo sie echt sind, Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wen sollen wir Nächsten lieben? Unser Nächsten. Und wer ist das? Ich denke, wir dürfen natürlich Christus fragen. Der wird uns auch zeigen und helfen zu lieben. Bleiben wir bei der Stange, das heißt, bleiben wir bei der Liebe. Bleiben wir am Auftrag. Lieben wir unseren Nächsten. Natürlich als erstes unsere Frau, unsere Kinder, unseren Nächsten, unseren fremden Nächsten, die vielen Fremden. Viele haben viel Angst vor den Moslems und all dem, die da jetzt kommen. Menschlich, verständlich. Ich habe vor 4 Wochen darüber gepredigt. Ich glaube, wir sollten uns herausfordern lassen. Gott sagt, wir sollen den Fremdling lieben. Ja, Jesus identifiziert sich mit dem Fremdling. Übrigens, an der Stelle fand ich sehr schön, hat meine Frau, ich war heute Morgen woanders zum Predigen, aus der Kirche mitgebracht, ein Informationsabend, Flüchtlingshilfe am Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr in Martin-Luther-Kirche. Also alle, die fragen, wo können wir vielleicht gastfreundlich sein? Bitte informiert euch. Ich würde mich freuen, wenn viele dahin gehen könnten. Gott möchte, dass wir lieben. Jesus sagt, wie gesagt, ich war ein Fremdling und was ihr einem Fremden getan habt, Entschuldigung, das habt ihr mir getan. Die Stange ist's, an die sich beide halten. Und die Stange ist's, die die beiden zusammenhält. Hudson Taylor hat jedem seiner Missionare, die er ausgesandt hat, gesagt, haltet euch an Gottes Treue. Und schaut doch mal in unser Leben, in euer Leben, in mein Leben. Was mich gehalten hat bis heute, ist die Treue Gottes. Haltet euch an der Treue Gottes. Der Auftrag ist, sie uns trägt und zusammenhält. Drittens, was hier so auffällt, das sind die Augen. Also unglaublich, was für ein Blick, was für ein Hoffnungsblick, was für ein Durchblick. Die beiden schauen nach oben und wie sie schauen, unglaublich erwartungsvoll. Und genau dieser Blick ist die Tragik dieser Geschichte. Bei allem, was wir Christen tun, geht's darum, den zu sehen, den man mit natürlichen Augen nicht sehen kann. Da bin ich schon fast wieder beim Punkt 1. Es geht darum, in die unsichtbare Welt Gottes zu sehen. Ich wiederhole mich und sage es nochmal. 10 werden von der harten Realität erschlagen. Die sind so niedergedrückt, die sehen nur noch den Boden. 2 gucken auf. 2 blicken zu dem, der sagt, ich bin, wo du bist. Und wenn wir auf ihre Augen schauen, dann verstehen wir auch, es liegt am Durchblick. Ja, am Geist, der in ihnen ist. Wofür haben wir ein Auge? Ihr wisst's, und wir haben ja gerade im Lied es gesungen, da gibt's einen Zusammenhang. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Wofür wir ein Auge haben, dafür haben wir in der Regel auch ein Herz. Jesus sagt, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen. Ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt sich in Dunkelheit. Mit anderen Worten, es ist schon so, was ich sehe, das gewinnt Macht über mich, über mein Herz. Sehen ist nicht nur wahrnehmen. Sehen heißt letztlich Raum geben. Wem geben die 10 Raum? Der Angst, den Vorurteilen, dem Groll. Unmöglich, geht gar nicht. Wem gebe ich Raum? Wie wäre es, wenn wir Angst, Vorurteile, Selbstzufriedenheit, Groll als Sperrmüll sehen würden und sagen, boah Herr, das alles ist in meinem Herzen. Das macht mich kaputt und krank. Ich sehe immer nur negativ. Darf ich mal wieder dich bitten, meinen Sperrmüll zu entsorgen? Ich glaube, das Aufschlüsselungsprogramm dessen, was wir sehen, befindet sich, wie gesagt, in unserem Herzen. Das sind unsere Werte, das sind unsere Motive. Mein Seelsorgerlehrer Reinhold Rute hat mich etwas ganz Wichtiges gelehrt. Er hat gesagt, Leute, das Problem ist nie das Problem, sondern es ist immer die Deutung. Das Problem, ja, ihr wisst, das Land unmöglich ist nie das Problem. 10 haben es so gedeutet und 2 so. Wenn wir sagen, das schaffen wir nie, dann sagen wir mehr über uns aus, als über die Dinge, die uns da zu schaffen machen. Das Deuten hat also was mit mir, mit meinem Herzen zu tun. Ich habe euch mal vor einem halben Jahr aus dem jüdischen Talmud einen Satz weitergegeben, den mich meine Tochter gelehrt hat. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Niemand von uns ist so objektiv. Wir sehen sie immer so, wie wir sind. 12 Kundschafter sehen das Gleiche, 2 sehen und deuten ganz anders. Martin Buber sagt, ich habe erkannt, dass die Augen, so wichtig sie sind, nicht das Wichtigste am Menschen sind. Das Wichtigste ist, um was es den Augen zu tun ist, wenn sie schauen. Und das bestimmen nicht die Augen. Augustinus betet, Herr, gib uns blöde Augen für Dinge, die nichts taugen. Und Augen voller Klarheit für alle deine Wahrheit. Schlicht und ergreifend, oder? Aber er bringt's, finde ich, auf den Punkt. Es geht um unser Herz. Reinhard Fritzsche sagte einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Der Heilige Geist befindet sich immer im Streik, wenn er uns gehorchen soll. Aber er leitet uns, wenn wir ihm gehorchen. Kaleb und Josua schauen auf zu dem, den man nur mit dem Herzen sehen kann. Von ihm lassen sie sich leiten und er hilft ihnen auch zu deuten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Lässt du dir helfen, Dinge mit Gottes Augen zu sehen? Josua und Kaleb haben viertens zupackende Hände. Keine Faust, keine Hände, die sich empören, keine Hände, die sich von der Zusage Gottes losmachen. Nein, es sind gehorsame Hände. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen müssen. Was für eine leckere Kostbarkeit. Was für ein wunderbares Zeichen. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Hände, die diese Männer gehören, sie glauben. Und sagen es auch, wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen. Und es ist im Grunde genommen die Haltung zum Beispiel eines Davids, der sich nicht vor Goliath fürchtete. Wie treffend, sagt es mal ein 10-Jähriger in einem Kindergottesdienst. Der Goliath war ja auch so groß, den konnte der David ja gar nicht verfehlen. Auch eine schöne Sichtweise, oder? Wie wäre es, wenn Gott uns diese Sichtweise schenken würde? Josua und Kaleb stellen Gott ihre Hände ganz zur Verfügung. Das ist gut so, denn Zupacken der Hände, das ist genau das, was sie im neuen Land Kanaan noch brauchen werden. Vor dem Anpacken kommt aber noch etwas ganz Wichtiges und das hat Josua oft an Mose gesehen. Jochen Klepper hat es in die Worte gefasst, die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Das ist das Geheimnis. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Und diesem Rat Gottes folgen die zwei. Getreu dem Motto, in die Zeitenwende hast du uns gestellt, hier sind Herz und Hände für die neue Welt. Fünftens, Einheit in der Vielfalt. Also dieses Bild, finde ich, strahlt sehr froh, lebensfroh aus, farbenfroh. Schaut mal, der erste scheint schon ein bisschen älter zu sein, da ist so ein bisschen Silber im Haar. Der zweite wahrscheinlich ein bisschen jünger. Wichtig ist, die gehen in die gleiche Richtung. Ich denke, die Verschiedenheit ist ein Vorgeschmack des Himmels. Und in der Offenbarung lesen wir ja auch, dass es Johannes eine riesige Menschenmenge sieht aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die niemand zählen kann. Was für eine Verschiedenheit, was für eine Vielfalt. Gott will alle erreichen. Ich lese gerade ein ganz tolles Buch, das Gott Träume und Vision heißt das, heute in einer besonderen Weise, wie nie zuvor, zu Menschen redet, die Muslime sind. Es ist sehr spannend zu lesen, wie Gott das macht. Er erscheint ihnen oft im Traum und es ist wirklich über Gebühr viel. Und sie fragen, wer ist es? Sie kennen Isa, aber das ist ein anderer Isa, als wir Jesus kennen. Isa ist Jesus. Es ist wirklich ein ganz spannendes Buch, das einfach nur deutlich macht, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und Nationen, wie kann man sonst oft Muslime erreichen? Wir können sie oft gar nicht erreichen, aber Jesus erreicht sie. Jesus schenkt ihnen Träume und sie fragen nach ihm und sie sind bereit, wirklich Nachfolger Jesu zu werden, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben. Gottes Reich ist bunt, vielfältig und doch von einer großen Einheit geprägt. Übrigens, auch das Neue Testament ist nicht einheitlich, es ist dreipolig. Ich fand das interessant, wie der Reinhard Fritzsche gesagt hat, der Johannes, der kreist in seinem Denken, also der vertieft. Der Paulus, der argumentiert und ist sehr eindringlich, strikt. Und Petrus ordnet in seinen Briefen. Also jeder ist anders und jeden gebraucht der Herr. Und so lesen wir die Briefe. Alle haben den Herrn lieb. Alle marschieren in die gleiche Richtung. Was ich sagen will, Gott liebt die Vielfalt und er schafft die Einheit. Denkt nur, guckt mal in den Spiegel an das eigene Wunderwerk, das ihr da seht. 200 Knochen, 600 Muskeln, 39 Organe und 100 Billionen Zellen. Du und ich. Gott hätte es sich eigentlich einfacher machen können, aber nein. Er wollte uns so, wie wir sind. Er liebt die Vielfalt. Paulus gefällt ja dieses Bild vom vielfältigen Körper und überträgt es auf die Gemeinde und macht deutlich, jeder Körper braucht einen Kopf. Jede Gemeinde braucht einen Kopf und das ist nur einer, Jesus Christus, Epheser 4, Vers 12. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er versorgt alle Glieder mit dem, was sie brauchen und er verbindet alle Glieder miteinander. Gott liebt die Vielfalt, lassen wir uns das sagen. Und macht uns eins in Christus. Aber das ist eine Last. Vielfalt ist immer auch Last. Bonhoeffer sagt das so schön. Der Bruder wird dem Christen immer zur Last. Dem Heiden nicht. Der Heide schüttelt die Last ab. Aber dem Bruder wird der Christ immer zur Last. Jeder von uns ist so anders. Versteht er, so verschieden. Auch uns mit unserer Sünde machen wir uns manche Last. Gott liebt die Vielfalt. Ich möchte uns aufrufen, dass wir manches vielleicht nicht so tierisch ernst nehmen, sondern ihn einfach mal den anderen so stehen lassen, wie er ist. Ich möchte uns immer wieder ermutigen, zu vergeben, auch alte Geschichten, wirklich von Herzen zu vergeben, wie Christus uns vergibt. Und ich möchte uns bitten, dass wir einander immer wieder auch Vorschussvertrauen schenken. Und so schauen wir uns zum Schluss mal die Frucht an. Was für eine Traube. Was müssen das für Zeiten gewesen sein, wo solche Trauben gewachsen sind? Das war, ist ja kein Märchen. Das Wichtigste an der Traube ist mir, Gott lässt die Frucht wachsen. Für die Frucht sorgt immer Gott. Das entlastet mich sehr. Ich kann keine Frucht machen, du auch nicht. Aber Gott schafft die Frucht. Und wer das glaubt, für den ist Schwachheit auch kein Problem. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit unserer eigenen Kraft schaffen wir nichts. Gott aber kann und will den kleinsten, unscheinbarsten gebrauchen. Und Jesus erzählt das Gleichnis ja vom Senfkorn, um deutlich zu machen, was Gott Großes wachsen lässt. Und ich habe es in meinem Leben auch immer wieder mal erleben dürfen. Nur ein Mini-Beispiel. In Berlin war ich in einer Seniorengemeinschaft mit Sonja 8 Jahre lang. Es war wirklich eine Seniorengemeinde. Mit einer jungen Frau, 18 Jahre, fing Gott an, einen Jugendkreis entstehen zu lassen. Eine spannende Geschichte. Ganz klein war's. Und Gott hat's wachsen lassen. Zu 25% gehörte ich damals zu dieser Gemeinde. Heute, ja, es waren 2 Nachfolger nach mir da, ist es eine 100% Stelle. Gott kann das tun. Ich weiß, es gibt auch andere Beispiele. Da sind Gemeinden, ja, nicht mehr da. Was ich nur sagen will, Gott produziert die Frucht. Was heute noch vereinzelt geschieht, wird einmal in der Masse zu sehen sein. Zinzendorf hat die Erstlinge seiner Mission immer gefeiert, den ersten Afrikaner, den ersten Asiaten. Erstlinge sind ein vielversprechendes Zeichen. Hoffentlich ist es auch unser Wunsch, dass Gott Frucht wirkt, auch unter uns. Dass er neue Menschen auch in diese Gemeinschaft oder überhaupt in die Gemeinden hier in Stein hinzutut. Die Trauben, das ist das schöpferische Zeichen der Treue Gottes. Gott schenkt Frucht und er lässt sie wachsen. Noch ein letztes Zitat von Moody. Niemand ist zu klein, um Gottes Mitarbeiter zu werden. Aber die meisten sind zu groß. 10 waren zu groß. 2 waren so klein, dass sie Gott das Unmögliche zugetraut haben. Darum geht's. Und diesen 2 hat's Gott geschenkt. 40 Jahre später durften sie in dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich schließe mit einem Zitat Jesu aus Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen.